meine Lippen an, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Wir machen eine kleine Zeitreise. Wir sind in Athen im 6. Jahrhundert vor Christus, also vor 2600 Jahren. Und die Stadt wird von einer fürchterlichen Pest heimgesucht. Die Bürger von Athen bringen Opfer dar für alle Götter, die sie kennen. Aber es ändert sich nichts, keiner dieser Götter antwortet und sie wissen nicht ein noch aus und sie fragen das Orakel von Pythias um Rat und das Orakel sagt, holt den Epimenides aus Kreta. Der wird von Plato als geisterfüllter Mensch bezeichnet, was immer das heißt. Und der treibt weiße und schwarze Schafe auf den Areopag, auf den großen Ratsplatz in Athen und lässt die Schafe irgendwo grasen und wartet, bis sie sich irgendwo hinlegen. Und da, wo die Schafe sich dann niederlegen, lässt er dann Altäre bauen für den unbekannten Gott. Gesagt hat, die bekannten Götter, die haben wir alle durchprobiert, das hat alles nicht funktioniert, jetzt versuchen wir, zu dem Gott zu beten, den wir nicht kennen. Und offensichtlich ließ die Pest dann nach und diese Geschichte war wohl bekannt in Athen. Und es gab diesen Altar für den Theos Agnostos, den unbekannten Gott. 600 Jahre später kommt ein Wanderprediger, ein jüdischer Theologe in die Stadt mit einem kleinen Missionsteam. Und davon lesen wir in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 17, ab Vers 16. Apostelgeschichte 17, ab Vers 16. Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, das sind Silas und Timotheus, seine Mitarbeiter, die nachkommen sollen. Währenddessen sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Und er begann mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Einige von ihnen spotteten. Was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Glaubt er, er könnte uns was beibringen? Andere meinten, es scheint, als wollte er Propaganda für irgendwelche fremden Götter machen. Zu diesem Schluss kamen sie, weil sie Paulus, als er das Evangelium verkündete, von Jesus und von der Anastasis, der Auferstehung, reden hörten. Da denken sie also, aha, zwei Götter. Schließlich nahmen sie Paulus in ihre Mitte und führten ihn vor den Areopag, den Stadtrat von Athen. Dürften wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da vertrittst, sagten sie. Du redest über Dinge, die uns bisher noch nie zu Ohren gekommen sind, und es würde uns interessieren, worum es dabei eigentlich geht. Man muss dazu wissen, dass sich sämtliche Einwohner Athens und sogar die Fremden, die sich nur vorübergehend in dieser Stadt aufhalten, ihre Zeit am liebsten damit vertreiben, stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen und es weiter zu teilen, weiter zu posten, weiter zu erzählen, heißt es hier. Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren, und begann: Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nichts, er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einer eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Wenn wir nun aber von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein, die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus. Und andere sagten: Über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Damit endete die Anhörung und Paulus verließ die Ratsversammlung. Doch einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. So zum Beispiel Dionysios, ein Mitglied des Stadtrats, und eine Frau namens Damaris. Und es gab noch andere, die zusammen mit diesen beiden an Jesus glaubten. Amen. Also eine lange Geschichte. Ich finde, eine sehr spannende Geschichte. Auch gerade für Missionswissenschaftler, für Leute, die sich mit Philosophie beschäftigen, mit verschiedenen Kulturen, sehr, sehr spannend. Und es geht eigentlich um die Frage, wie gehen wir mit verschiedenen Glaubensvorstellungen um? Ich habe die Predigt überschrieben, Gott und die Götter. Und ich weiß nicht, wie deine Erfahrung mit verschiedenen Formen von Religiosität, mit religiöser Vielfalt ist. Ich weiß, als wir in Ghana waren, da war es manchmal sehr eindrucksvoll, weil von zwei oder drei Seiten gleichzeitig verschiedene Kirchen gleichzeitig ihren Lobpreis hatten auf voller Dröhnung. Die brauchten da gar keine Schieberegler, da reichte also ein aus, weil es immer volle Pulle war. Von der anderen Seite rief der Muezzin, auch ordentlich laut von der Moschee. Und dann zwischendurch in ihrem Hof hatten die Leute dann noch ihre kleinen Ahnenbilder oder Götzenfiguren, wo sie dann irgendwelche Hühner geopfert haben für die Vorfahren. Und das war alles mittenmang durcheinander. Mancher fühlt sich schon sehr herausgefordert, wenn er im China-Restaurant ist und da irgendwo der dicke Buddha auf dem Regal sitzt oder wenn in seiner Nachbarschaft eine Moschee gebaut wird. Und ich weiß nicht, wer schon mal in Indien war, Pia ist heute nicht hier, oder wer in Japan war, da hat man, also ich habe gehört, in Kyoto hast du, so, wie hier in Athen, an jeder Straßenecke wirklich irgendeinen kleinen Schrein, irgendeinen kleinen Tempel für die verschiedenen Gottheiten. Und auch bei uns nehmen ja verschiedene Glaubensvorstellungen zu. Ich weiß nicht, ob ihr gelesen habt, dass die Straßenmeisterei in Niedersachsen gerade eine Elfenbeauftragte im Einsatz hatte, um einen Unfallschwerpunkt zu entschärfen, ist kein Witz. Die haben da irgendwelche Energien energetisch das versiegelt oder so. Und verschiedene Menschen, auch verschiedene Christen, gehen damit unterschiedlich um. Du kannst sagen, das ist kulturell hochinteressant. Also architektonisch ist dieser Tempel ein Meisterwerk, touristisch ein Magnet. Du kannst dich einfach drüber ärgern. Du kannst dich drüber lustig machen, gerade wenn es dann um irgendwelche Elfenbeauftragte geht. Du kannst sagen, ja, es sind eben verschiedene Ausdrücke von religiösen Überzeugungen. Ich finde das sehr, sehr spannend und sehr lehrreich, wie Paulus hier damit umgeht. Er kommt nach Athen. Bisher war er vergleichsweise in der Provinz unterwegs. Jetzt kommt er in die philosophische, in die religiöse, in die kulturelle Hauptstadt Griechenlands und vielleicht die philosophische, intellektuelle Hauptstadt der antiken Welt. Also die Provinzhauptstadt war Korinth in Achaia, aber es war so die kulturelle Metropole. Und wirklich an jeder Ecke ein anderer Gott. Und da kann man ja sich vielleicht schon fragen, okay, haben die jetzt gerade noch auf mich gewartet mit meinem Gott? So, das kann einen schon ein bisschen einschüchtern. Wie reagiert Paulus auf das, was er da erlebt? Und was können wir daraus lernen, wie wir reagieren? Das ist dann die Frage. Das Erste, was wir erfahren, als er hier seinen kleinen Rundgang macht, während er auf seine Kollegen wartet, er war, wie heißt es da, empört und erschüttert. Empört und erschüttert. Also ein Autor spricht von einem Wald von Götzenbildern in Athen. Oder dass man also mehr Götter getroffen hat als Menschen auf der Straße. Dass man kaum durchgekommen ist, manchmal auf den Straßen. So massiv muss das gewesen sein. Und Paulus hat seine geistliche Wahrnehmung, ist ganz klar. Die Menschen sind religiös, wie er dann später sagt, aber sie dienen irgendwelchen selbstgemachten Göttern, die nicht Gott sind. Und er ist ein Mann, der gelebt hat für die Ehre des wahren Gottes, den er verkündet hat sein ganzes Leben. Und deshalb lässt ihn das nicht kalt. Deshalb sagt er nicht, ja, jeder Jeck ist anders oder so, sondern er ist tatsächlich, es geht ihm durch und durch. Ich weiß noch, wir waren in Westchina, schon viele Jahre her, in Tibet, haben da Tempel besucht, betend, also wir haben zu Jesus gebetet, ja. Aber haben die Menschen gesehen, die zum Teil auf ihren Händen und Knien um diesen alte Frauen, die sich jede anderthalb Meter auf die Erde werfen mit Schwung, die haben dann so Holzblöcke um die Handgelenke geschnallt, damit sie sich nicht die Pulsadern aufschürfen, und auf die Erde werfen und so Kilometer um Kilometer zusammenlegen und diese Tempelanlagen umrunden, dann Trommeln drehen, in denen aufgeschriebene Gebete sich befinden, in der Hoffnung, dass diese Gebete dadurch irgendwie aktiviert werden und irgendwas geistlich für sie bewirken. Und es in dieser wunderbaren, wilden Landschaft war das was, ja, was uns erschüttert hat. Dann gab es bildliche Darstellungen der Hölle mit allen möglichen Dämonen, die sehr plastisch dargestellt waren. Und das war schon eine erschütternde Erfahrung, wenn ich so zurückdenke. Paulus ist hier empört und erschüttert. Aus seiner geistlichen Wahrnehmung. Und wie redet er dann zu diesen Leuten, die für diese Empörung sozusagen sorgen? Sagt er jetzt, sag mal, was macht ihr denn hier, Leute? Seid ihr verrückt geworden? Nein, er behandelt diese Menschen, die er in Athen trifft, mit großem Respekt. Nicht mit dem Holzhammer, nicht mit der Axt, wie ja, Bonifatius, kennen vielleicht einige aus der Kirchengeschichte, der diese Donaseiche hier bei Fritzlar gefällt hat, die also einen heiligen Baum umgehackt, um zu demonstrieren, dass sein Gott stärker ist. Das macht er nicht. Sondern er fängt seine Predigt damit an, ich sehe, dass ihr in allen Stücken die Göttern sehr verehrt, heißt es bei Luther, oder dass ihr außergewöhnlich religiös seid. Das kann man ja als Kritik oder als Kompliment oder einfach als Feststellung verstehen. Aber er geht auf diese Menschen ein, mit großem Respekt, mit großer Wertschätzung. Er predigt anders als sonst. Er fängt hier nicht an, aus dem Alten Testament zu zitieren. Macht er gar nicht, weil die Leute dafür überhaupt keinen Begriff haben. Also auch hier geht er in die Synagoge. Aber dann, ja, hier auf dem Areopag spricht er anders. Und er guckt, wo finde ich hier Punkte, wo finde ich hier Brücken für die Botschaft von Jesus? In der Missionswissenschaft sprechen wir von Kontextualisierung. Also wie bringe ich meine Botschaft in diesen Kontext rein, sodass die Leute es verstehen können, in der Sprache, die sie verstehen. Und das ist ja eine Frage, wie er diese Vorstellung von ihnen sieht. Andere, jetzt hört gut zu, damit ihr mich nicht falsch versteht, andere Religionen, andere Ideologien sind nicht einfach nur falsch und böse. Sie führen nicht zu Jesus, sie führen nicht zum Heil, es gibt nur einen Weg. Aber es gibt Elemente, auch in jeder Kultur, die etwas davon widerspiegeln, dass die Menschen in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Dass in vielen orientalischen Kulturen Gastfreundschaft in einer ganz anderen Weise gelebt wird als in unserer kalten deutschen Kultur zum Beispiel. Dass viele Menschen in anderen Religionen viel mehr eine Vorstellung von Gottesfurcht haben, als das viele Christen haben. Dass Leute, die in einer säkularen Ideologie sind und vielleicht politisch engagiert sind, oft ein sehr scharfes Gefühl für Gerechtigkeit, für Barmherzigkeit haben. Im Einsatz für die Armen. Ich denke, da können sich manche Christen eine Scheibe abschneiden. Also es gibt immer wieder Verbindungspunkte. Und manchmal haben Missionare von Weissagung gehört in Völkern, unter denen sie waren, dass da schon eine Hoffnung war auf einen Retter, der mal kommen wird. Und sie konnten, genau wie Paulus hier in Athen, da reingehen und sagen, ja, von dem erzähle ich euch. Also manchmal staunt man, was für Wege Gott geht. Wir haben unsere Gemeinde in Hamburg, hat eine sehr aktive missionarische Arbeit unter Esoterikern. Sie gehen regelmäßig auf die Esoterikmesse mit einem Stand, wo sie für Leute beten, prophetisch beten, um Heilung beten. Also sie sagen nicht, geht hier weg, das ist alles ganz falsch und böse, sondern sie gehen da rein und sagen, hier, wir wollen euch in Verbindung mit dem Schöpfer des Universums bringen. Und dann haben sie Leute, die dann auch, es sind viele zum Glauben gekommen dadurch, auch in die Gemeinde. Und eine Frau hat dann überlegt, ob sie zum Glaubensgrundkurs gehen soll und hat das ausgependelt. Und das Pendel hat gesagt, oder wer immer dann, hat gesagt, ja, geh zu diesem Glaubensgrundkurs. Okay, was fängst du damit an? Du kannst nur sagen, schön, dass du da bist. Und jetzt erzählen wir dir von Jesus. Also es ist erstaunlich, was Gott manchmal selber für Brücken baut. Und das sehen wir hier bei dem Missionar, wie er diese Brücken nutzt. Er zitiert dann hier die griechischen Dichter und Philosophen, Epimenides, Kleanthes, Aratos, wie eure eigenen Dichter es ausgedrückt haben. Er macht sich damit nicht alles zu eigen, was die sonst noch gesagt haben. Aber er nutzt diese Brücke. Soll sagen, aha, der hat was verstanden von dem, was wir verstehen. Und eben, er nimmt diese Geschichte von dem unbekannten Gott auf. Und sagt, die haben ja nicht an Jahwe gedacht damals. Aber er sagt, ja, unbekannter Gott, ich erzähle euch von einem Gott, den ihr noch nicht kennt. Ich finde das sehr spannend, was Paulus mal an die Römer schreibt später. Da geht es um seine jüdischen Brüder. In Römer 10. Und die Frage, wie gehen wir mit Menschen um, die anderes glauben? Es waren Leute, die an die Verheißung, an die Propheten geglaubt haben, an das Gesetz des Mose, aber nicht an den Messias Jeschua. Und er schreibt dann in Römer 10, liebe Geschwister, was ich den Israeliten von ganzem Herzen wünsche und von Gott für sie erbitte, ist, dass sie gerettet werden. Denn an Eifer für Gottes Sache fehlt es ihnen nicht. Das kann ich bezeugen. Was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Sie haben nicht erkannt, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht und versuchen, durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können. Damit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf, statt sich ihr zu unterstellen. Denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, der wird für gerecht erklärt. Also er sagt, die sind eifrig, die wollen Gott dienen, aber ihnen fehlt die Erkenntnis davon, was Jesus für sie getan hat. Deshalb versuchen sie aus eigener Kraft irgendwie vor Gott gerecht zu sein. Wir hatten mal ein Seminar hier mit einem Mitarbeiter von Frontiers, der gesagt hat, das Gleiche erlebe ich bei meinen muslimischen Freunden. Er hat diesen Text, wo es hier um die Juden geht, auf Muslime angewendet. Ich fand das sehr zutreffend. Sie haben Eifer für Gott, aber sie haben nicht die richtige Erkenntnis davon, wer Gott ist und wie sie Zugang zu diesem Gott gewinnen können. Und ich zeige euch einen Weg, wie ihr mit Gott versöhnt sein könnt. Durch Isa, durch Jesus. Also es gibt Brücken und wir sehen Paulus, wie er hier diese Brücken nutzt. Er baut die Brücken und dann ist er ganz klar, da bleibt er nicht da stehen. Und er sagt nicht, jeder sieht das ein bisschen anders, sondern dann kommt er zu seinem Punkt. Sagt, und dieser Gott, den ihr bisher nicht gekannt habt, der sagt jetzt, dass alle Menschen umkehren sollen, dass alle Menschen Buße tun sollen. Und dann ist er glasklar. Also er redet nicht um den heißen Brei herum. Er dämonisiert einerseits nicht und sagt, ich fasse euch gar nicht an, das ist alles nur böse und okkult. Sagt, natürlich, ich liebe euch in der Liebe von Jesus. Aber er ist dann eben auch nicht gleichgültig und sagt, jeder glaubt was anderes. Sondern er ist ganz, ganz straight. Und das sehen wir gleich, wie er dann, wie straight er ist. Er wird am Ende ausgelacht. Also manchmal ist dann der Verdacht, die Missionare wollen sich da nur einschmeicheln oder so. Nein, nein, er ist ganz, ganz klar. Und das sehen wir dann, wie er sie bekannt macht. Und das, er sagt, diesen unbekannten Gott, den kann man kennenlernen. Diese Sache, dass man da so ein Tempel, so ein Altar hat für einen unbekannten Gott, ist ja ganz bequem. Also es gibt diese Geschichte, die ich euch erzählt habe mit der Pest und den Schafen. Andere Autoren haben auch gesagt, ja, das war auch einfach so eine Vorsichtsmaßnahme. So, man könnte ja irgendwen noch vergessen haben und dann bauen wir noch so ein Blanko-Altar, damit nicht irgendein Gott sauer ist, dass wir ihn, ihr kennt das so bei irgendwelchen Empfängen oder Festakten, wenn man dann anfängt, sich bei Leuten zu bedanken, uiuiui, da hat man irgendwen vergessen. Und so haben die das gedacht, okay, wenn wir jetzt irgendeinen Gott vergessen, dann kriegen wir es so richtig und deshalb bauen wir da noch diesen Blanko-Altar, nenne ich das mal. Das ist auch bei den Römern, findet man so Inschriften, so für den Gott oder die Göttin, das ist sogar gegendert dann, für alle Fälle. Das Schöne bei so einem Blanko-Gott ist, man muss sich nicht festlegen. Ich treffe wenig Leute, die knallharte Atheisten sind. Natürlich, die gibt es auch. Aber ich treffe viele Leute, die sagen, ja, irgendwas wird es schon geben. Irgendwas, ich glaube schon, dass irgendwas Höheres gibt es. Aber das werde ich ja dann rausfinden. Ich denke, ja, das wirst du dann rausfinden. Aber dann ist es, ehrlich gesagt, ein bisschen spät, um das dann richtig feiern zu können, was du da rausfindest. Es ist gut, diesen Gott zu Lebzeiten kennenzulernen. Und es ist vor allem möglich, ihn zu Lebzeiten kennenzulernen. Und wir müssen aus dieser Neutralität dann raus, wo man natürlich niemandem auf die Füße tritt. Sagt, ja, ich glaube auch an irgendein höheres Wesen. Und da kann man sich ja auch mit allen Religionen dann einig sein. Sagt, nein, wir müssen uns festlegen. Nein, wir müssen irgendwo klar Stellung beziehen. Und da fordert Paulus seine Zuhörer dann auf. Wir dürfen ihn kennenlernen, weil er sich geoffenbart hat. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen, sagt er in Vers 23. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Ihr könnt ihn kennenlernen. Gott kann man kennen, weil er gekannt werden will. Ich finde das so wichtig, dass die Agnostiker haben recht, wenn sie sagen, ja, wir können das doch nicht rausfinden, wie Gott ist. Wenn es um unsere Möglichkeiten geht. Dein muslimischer Nachbar sagt das, der Buddhist sagt das, du sagst das. Solange Gott nicht kommt und sich mitteilt, sondern Gott nicht kommt und sich offenbart, haben wir keine Chance, ihn kennenzulernen. Und die gute Nachricht ist eben, dieser unbekannte Gott ist gekommen. Und er hat sich bekannt gemacht. Und er hat, sagt Paulus dann später, sogar das kann ja jeder sagen, kann ja jeder kommen, er hat seine Autorität untermauert dadurch, dass er von den Toten auferstanden ist. Das können hier die Athener dann nicht stehen lassen. Ja, das Wort vom Kreuz ist den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Das können wir hier live erleben, wie es eine Torheit ist für sie. Aber er hat sich eben bekannt gemacht. Und wir können ihn kennenlernen. Und von dieser Position aus wird Paulus jetzt ganz klar und greift eigentlich diesen Götzendienst an. Und sagt, nein, es ist ganz anders, als ihr es bisher gedacht habt. Er wird ja nicht unflätig irgendwie, Das müssen wir auch nicht werden. Manche denken, man ist erst dann richtig mutig als Bekenner, wenn man seine Zuhörer beschimpft oder so. Das steht nirgendwo geschrieben. Aber er ist in der Sache glasklar. Er sagt, Vers 24, nicht wir schaffen einen Ort für Gott. Ja, Gott wohnt nicht in Häusern, die Menschen machen können, sondern er schafft einen Ort für uns. Die ganze Erde, auf der wir leben, die Luft, die wir atmen, all das hat dieser Gott gemacht. Er ist der Schöpfer. Ja, dass wir unsere Position erkennen. Es gibt oft diese Vorstellung, dass dann die Menschen mit ihren Opfergaben irgendwie Gott was zu essen bringen, damit der arme Kerl nicht hungert oder so. Und da sagen die Propheten im Alten Testament schon, Moment mal, wer bist du eigentlich und wer ist Gott? Und Gott sagt, die ganze Erde ist mein. Was willst du mir eigentlich noch geben, was mir nicht sowieso gehört? Den Punkt macht Paulus hier auch. Er wohnt nicht von Tempeln, die von Menschen erbaut werden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, Vers 25, dass die Menschen ihm dienen. Er braucht uns nicht. Wir brauchen ihn. Wir sind auf Gott angewiesen, nicht er auf uns. Wir gehen nicht in Gottesdienst, damit der Arme sich nicht allein fühlt, sondern wir brauchen ihn. Und dann sagt er weiter, nicht Gott ist der, der den Weg verloren hat, sondern wir haben ihn verloren. Und er ist der, der sich auf den Weg macht, um uns nach Hause zu lieben. Mit allem, was er tat, Vers 27, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja von keinem von uns in unerreichbarer Ferne. Also, das durchbricht so dieses philosophische Denken, wo Gott irgendeine abstrakte Größe ist. Man kann ihn wirklich kennenlernen. Er will uns mit seiner Liebe begegnen. Und dann sagt er noch, zitiert da die griechischen Autoren, wir stammen von ihm ab, wir haben nicht Gott in unserem Bild geschaffen, sondern Gott hat uns geschaffen. Also er beschreibt ihn, er bestellt ihn vor, wer ist dieser Gott? Wie ist dieser Gott? Was hat er für uns getan? Wie können wir ihn kennenlernen? Und dann sagt er, und jetzt ist es Zeit. Gott war bisher geduldig, aber jetzt ist es wichtig, dass wir zu ihm umkehren, dass wir ihn suchen, dass wir mit ihm leben. Und diesen Mut brauchen wir. Ja, er ist voller Respekt. Mir imponiert das total. Man sieht, wie er emotional aufgebracht ist, als er diese Tempel sieht und diese Götzenbilder. Und dann in der Begegnung ist er voller Liebe. Und dann ist er aber auch voller Klarheit. Und sagt so, liebe Freunde, und auf das Risiko hin, dass ihr mich jetzt, bis jetzt habt ihr mir artig zugehört, auf das Risiko hin, dass ihr mich jetzt für verrückt erklärt, Gott hat ihn auch von den Toten auferweckt. Und das ist ja große Belustigung für manche, dieses, ja, wir wollen ein andermal von dir hören. Das ist ein bisschen eine Frage der Betonung, ne? Oh ja, komm morgen nochmal wieder. Oder ist das so, ja, wir können ja vielleicht ein andermal nochmal drüber reden. So, das kann man hier nicht so genau raushören, wie es gemeint ist. So, don't, wie bei Bewerbung. So, ja, wir melden uns dann bei Ihnen. Rufen Sie uns nicht an. Ja? Ist das so gemeint? Man weiß es nicht. Aber es sind einige, die doch Jesus folgen. Und einer von den Ratsherren. Der Dionysius und die Damaris natürlich nicht zu vergessen. Was nehmen wir hier mit? Was kann ich hier lernen, dafür, wie ich Menschen begegne? Das Erste, was mir hier so wichtig ist bei dieser Geschichte, ist Respekt vor Menschen, die ganz anders sind, die auch ganz anders glauben, und geistliche Klarheit sind nicht Gegensätze. Ich würde sogar sagen, wenn es eine geistliche Klarheit ist vom Evangelium her, dann bedingen die sich sogar gegenseitig. Also ich weiß noch, ich war mit einigen Christen in der Moschee und hat mich ein Bruder angesprochen, warum ich da nicht widersprochen habe, da war so ein Vortrag, und da nicht in die Diskussion reingegrätscht bin und so. Gesagt, ich bin hier zu Gast und ich bin hier das erste Mal zu Gast. Da bin ich jetzt nicht hier, um dem zu erzählen, wie falsch er liegt. Sondern wir bauen gerade erstmal überhaupt einen Kontakt auf. Aber dann im Gespräch war ich dann schon sehr deutlich. Aber eben in einem freundschaftlichen Gespräch. Also Respekt und geistliche Klarheit sind kein Gegensatz. Wir beschimpfen natürlich nicht Leute, die was anderes glauben. Und ja, der Respekt für jeden Einzelnen, auch für seine Überzeugungen zunächst mal. Das heißt, Respekt dafür heißt nicht, ich stimme überein. Aber heißt, ich lasse das erstmal so stehen. Ich achte dich mit dem, was du glaubst. Mach mich nicht drüber lustig. Aber ich schaue dann hin, okay, wo ist da vielleicht eine Brücke für die Botschaft von Jesus? Wo bleiben bei dir offene Fragen? Nicht, indem ich dir jetzt beweise, dass du falsch liegst. Also die allerwenigsten Leute, wenn du sie argumentativ platt machst, ihnen beweist, wie blöde das alles ist, was sie glauben, werden dann sagen, oh, du hast recht, wie kann ich jetzt Christ werden? Also, du hast es vielleicht schon mal erlebt, dass du von einem Nichtchristen argumentativ platt gemacht worden bist. Das ist ja nicht der Beweis, dass der recht hat, sondern nur, dass er besser argumentieren kann oder schneller reden kann. Und umgekehrt eben auch. Da hast du ja auch nicht sofort dein Glauben über Bord geworfen, hoffentlich. Dann sagt man vielleicht, ja, ich denke nochmal drüber nach und mit dir rede ich nie wieder, weil es macht keinen Spaß. Aber wo gibt es Brücken? Wo bleiben Fragen offen? Wenn ich mit dem Muslim rede und da frage, ja, okay, du warst in Mekka, hast du jetzt Gewissheit, dass Allah dir vergibt? Dass du bei ihm angenommen bist in Ewigkeit? Dann wird er sagen, nein, das weiß nur Gott. Und dann kann ich darüber sprechen, dass ich Gewissheit habe und warum. Nicht, weil ich mir sowas auf meine Gerechtigkeit einbilde, sondern weil Gott es sagt. Was wir hier auch sehen, mit diesem Ratsherrn, der sich bekehrt, kein Mensch ist und keine Gruppe ist unerreichbar für das Evangelium. Manche Kommentatoren sagen ja, okay, Athen hat ja nicht so gut geklappt. Später im ersten Korintherbrief beschreibt Paulus dann einige Christen aus Korinth als die Erstlinge, die ersten Gläubigen in Achaia, in dieser Provinz, wo Athen auch dazu gehört. Also wir wissen gar nicht, ob hier überhaupt eine Gemeinde entstanden ist. Aber einige sind eben doch zum Glauben gekommen und das ist das Wunder. Auch wenn es nicht so viele waren. Ich erinnere mich, und ich habe euch das schon oft erzählt, aber ich erzähle es jetzt nochmal. Als ich im Studium war, das ist auch nicht so lange her, aber auch nicht so kurz her, wenn wir über Mission unter Muslimen gesprochen haben, dann war die Erfahrung, von denen uns auch Missionare berichteten, du lebst 10, 15, 20 Jahre in diesem Land und vielleicht erlebst du, dass 1, 2, 3 Menschen in diesen 20 Jahren zum Glauben an Jesus kommen. Und vielleicht bleiben von denen dann 2 auch übrig. Es war ein hartes Brot. Es war ein harter, ja, wie man sagt, harter Boden. Ich weiß, ein Missionar, der war in Djibouti, sagte, ja, die Leute kommen nicht, die wollen hier Gott nicht dienen, weil sie sagen, hier ist ja keine Frucht. Aber hier ist ja auch nie gesät worden. Und ihr Lieben, in den letzten 10, 20 Jahren erleben wir einen Aufbruch in der ganzen muslimischen Welt, dass Menschen in hellen Scharen zu Jesus kommen. Zuallererst im Iran, aber auch in Algerien, auch jetzt unter Syrern, an ganz vielen verschiedenen und in Gebieten, wo man noch gar keine Berichte bekommt, weil es so sicherheitsrelevant ist, dass man gar nicht drüber reden darf. Gott tut Großes, wo man es nie für möglich gehalten hat. Niemand ist unerreichbar. Und noch nicht mal unsere Verwandten in unseren Familien. Und die Frage an mich bleibt hier natürlich auch. Ja, Paulus sagt, jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Und wir sind auf dem Weg, er ruft uns, Jesus zu folgen. Das heißt, wir sind in Bewegung. Und wenn ich stehen geblieben bin, dann heißt das, ich muss neu umkehren und mich neu auf den Weg machen. Es gibt nicht die, die irgendwann diese Entscheidung irgendwann mal getroffen haben und dann die, für die das eben noch, die das noch machen müssen, also drin und draußen. Sondern die Frage ist an dich auch heute, wenn du auch schon lange Jesus kennst, ja, bist du jetzt auf dem Weg mit ihm? Oder musst du auch neu zu ihm umkehren und sag, Jesus, ich will dir neu folgen. Und will dann Menschen in meiner Nachbarschaft mit einladen, mit Respekt, mit Liebe und mit großer geistlicher Klarheit. Dazu lädt Jesus dich ein, ihm zu folgen und andere mit auf den Weg mit ihm zu nehmen. Und Jesus, wir danken dir, dass du so gut bist. Wir danken dir, dass du selbst uns das vorlebst, weil du sagst, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und doch warst du voller geistlicher Klarheit. Und so sehen wir es hier auch bei deinem Diener Paulus. Und ich wünsche mir, dass wir dafür bekannt sind, dass wir voller Liebe sind Und dass wir geistlich nicht um einen heißen Brei reden, sondern klar auf den Punkt kommen. Und dass wir selber Menschen sind, Männer und Frauen, die von ganzem Herzen dir nachfolgen. Jeden Schritt auf dem Weg. Danke, Jesus, dass du uns rufst. Ich möchte weiter auf dem Weg sein mit dir. Ich möchte andere auf diesen Weg einladen. Gib du mir deinen Geist, gib du mir deine Gnade dazu. Amen.